NDR Info. Echo des Tages.
Mit Bettina Nutz, guten Abend und willkommen. Und das sind einige unserer Themen heute. Drastische Konsequenzen aus der Datenaffäre. Der neue Bahnchef Grube will radikalen Neuanfang. Dazu auch unser Kommentar. Hilfe aus der Kreditklemme. Bundesregierung bringt Modell der Bad Banks auf den Weg. Neues Waffenrecht. Angehörige der Opfer von Winnenden sparen nicht mit Kritik daran. Sowie Tag der klaren Worte. Der Papst im Westjordanland. Deutlicher kann man kaum ein Signal setzen für ein endgültiges Ende der Ära Medorn. Gleich 4 Vorstände müssen den Bahnkonzern verlassen. Der neue Bahnchef Rüdiger Grube beginnt seine Amtszeit also mit einem Paukenschlag. Und den hat heute der Aufsichtsrat des Konzerns nachvollzogen. Er nahm den Bericht der Sonderermittler entgegen, der Licht in die interne Datenaffäre bringen sollte. Das Wort Neuanfang fiel heute in Berlin häufig. Gehört hat es auch mein Kollege Frank-Christian Starke.
Die Ergebnisse der Untersuchungen zu den verschiedenen Datenaffären sind heftig und die Reaktionen darauf auch. Missbrauch von Mitarbeiterdaten, illegale Beschaffung von Angaben und Unterlagen durch Detekteien, Kontrolle von E-Mails, Festplatten und Netzwerklaufwerken, Verstöße gegen gleich mehrere Gesetze und Vorschriften, darunter auch strafrechtlich Relevantes. Eine desaströse Bilanz. Grund genug für ein deutliches Wort Richtung der Bahnmitarbeiter. Konzernchef Rüdiger Grube.
Für Verfehlungen der Vergangenheit möchte ich mich bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entschuldigen und ich möchte gleichzeitig mit den genannten Maßnahmen einen ganz klaren Neuanfang starten.
Rüdiger Grube ist sichtlich bemüht, die Scherben zusammenzufegen, die die Affären und auch die lange nur scheibchenweise geleistete Aufklärung hinterlassen haben. 99,9% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machten einen tollen Job bei der Bahn, ergänzte er.
Umso wichtiger ist es jetzt, einen wirklichen Schlussstrich unter dieses Kapitel zu ziehen und mit dem Missbrauch ein für alle Mal aufzuräumen.
Und das wird jetzt auch, und zwar gründlich. 3 Vorstandsmitglieder verlassen in direktem Zusammenhang mit der Datenaffäre die Bahn, auch wenn diese, das betonte Bahnaufsichtsratschef Werner Müller, nicht aktiv handelnd, wissend oder tolerierend in die Datenaffäre verstrickt gewesen seien. Dennoch, Politikvorstand Otto Wiesoy und der bei der Verkehrstochter DB Mobility Logistics für Logistik und Transport zuständige Norbert Bensel müssen gehen. Personalvorstand Margret Sukale hat bereits vergangene Woche ihren Abschied bekannt gegeben. Sie wechselt zum Chemieunternehmen BASF. Auch eine ganze Reihe von Topmanagern haben jetzt keine Zukunft mehr beim Konzern. Darunter auch der vor 2 Jahren als Antikorruptionsbeauftragter gefeierte Ex-Staatsanwalt Wolfgang Schaupensteiner. Dazu soll inhaltlich einiges umstrukturiert, die Kontrolle verbessert werden. Zum Beispiel durch ein neues Vorstandsressort, in dem die Konzernrevision, die Konzernsicherheit sowie die Korruptionsbekämpfung gebündelt werden. Rüdiger Grube.
Mit diesen strukturellen und personellen Konsequenzen möchte ich ein deutliches Signal setzen, um verlorenes Vertrauen der Mitarbeiter durch eine neue und offene Unternehmenskultur zurückzugewinnen.
Die Bahngewerkschaften Transnet und GdBA begrüßten das Durchgreifen und den Umbau im Unternehmen und kündigten an, sehr genau darauf zu achten, dass sich nicht noch einmal Bereiche verselbstständigen können. Von der 3. Arbeitnehmerorganisation der Gewerkschaft der Lokomotivführer heißt es, es sei gut und richtig, dass dieser Filz beseitigt werde. Und auch der Bundesverkehrsminister zeigte sich zufrieden mit den Ereignissen. Er erinnerte an die besondere Rolle der Bahn.
Ein Unternehmen wie die DB AG, zu 100% im Eigentum des Bundes, hat eine Vorbildfunktion. Und aus diesem Grunde ist es wichtig, dass wir in der Öffentlichkeit, aber auch nach innen Vertrauen schaffen in dieses Unternehmen.
Bundesverkehrsminister Wolfgang Tiefensee im Beitrag von Frank-Christian Starke. Ein radikaler Schnitt also bei der Deutschen Bahn, so wie die Signale zu verstehen sind, das bewertet Carsten Schabowski jetzt in seinem Kommentar.
Die Bahn will wieder Vollgas geben können und darum hat Bahnchef Grube angefangen, Altlasten von den Schienen zu kippen. Er räumte jahrelange Verstöße gegen den Datenschutz ein, seine Chefetage aus und krempelte sie um. 4 Bahnvorstände werden das Unternehmen zum Monatsende verlassen. Künftig sollen beim Datenschutz höchste Standards gelten. Der Datenschutzbereich werde grundlegend überprüft und neu organisiert. Das klingt erst einmal gut, aber ist es das auch? Ich würde sagen, jein. Fangen wir mal mit der Verantwortung für diese verhängnisvolle Affäre an. Schonungslose Aufklärung wurde versprochen, aber nicht wirklich gehalten. 4 Vorstände müssen zwar gehen, aber allen wurde laut hinterhergerufen, ihr seid unschuldig. Bahn-Aufsichtsratschef Werner Müller bemühte sich zu betonen, dass ein aktives, persönliches Fehlverhalten keinem Vorstand vorzuwerfen sei. Ist das schonungslose Aufklärung? Mit Sicherheit nicht. Diese 4 Vorstände waren bei der Bahn unter anderem zuständig für die Sicherheit und für das Personal oder leiteten die Konzernrevision. Im Klartext, diese 4 Vorstände sollten eigentlich für Recht und Ordnung bei der Bahn sorgen. Und nun sollen sie von allem nichts gewusst haben und keine Verantwortung für irgendwas übernehmen können. Ein Unding, wie ich finde. Zu einer schonungslosen Aufklärung gehört es doch auf jeden Fall auch, klipp und klar zu sagen, wer für was genau verantwortlich ist. Die Bahn hat die beiden Berichte nun auch der Staatsanwaltschaft übergeben. Die wird sich mit der Frage, wer trägt hier die Schuld, auf jeden Fall genauer beschäftigen. Zum Glück. Der neue Bahnchef, gerade mal 2 Wochen im Amt, hat die Gelegenheit auf jeden Fall auch genutzt, um alte Seilschaften seines Vorgängers Medorn endgültig zu kappen. Gut so. Und nun soll auch umgebaut werden. Die Abteilungen Datenschutz, Recht und Compliance, zuständig für die Korruptionsbekämpfung, sollen zusammengelegt werden. Eine gute Idee. Vorbild für diese neue Struktur ist Siemens. Der Konzern hat nach seinem Korruptionsskandal diese Bereiche zusammengefasst, gestärkt und ebenfalls einen eigenen Vorstand berufen. Das könnte funktionieren und zumindest in Zukunft ist die Frage der Verantwortlichkeit hoffentlich auch leichter zu beantworten. Die Datenaffäre hat die Bahn über Monate gelähmt. Hart, aber herzlich hat der neue Chef nun durchgegriffen. Das könnte der Grundstein für eine neue Unternehmenskultur sein, die hoffentlich auch irgendwann bei uns, den Bahnfahrern, ankommt. Mehr Transparenz, bessere Kommunikation und klare Ansagen, das könnten die Zutaten sein. Einen Schlussstrich will die Bahn ziehen. Heute könnte dafür quasi der Füller gezückt worden sein.
Neuanfang bei der Bahn. Der Kommentar war das von Carsten Schabowski. Ja, die Datenaffäre macht der Bahn zu schaffen. Andere Unternehmen, von denen gleich noch die Rede sein wird, kämpfen in der Wirtschaftskrise mit riesigen Finanzierungsproblemen. Die Bundesregierung will Abhilfe schaffen, aus der Kreditklemme helfen und neuen Schwung in die Wirtschaft bringen. Das passende Modell dazu trägt die Überschrift Bad Banks. Hochrisikopapiere würden damit in schlechte Banken ausgegliedert und so die Bilanzen der Mutterbanken entlasten. Heute hat das Kabinett ein entsprechendes Gesetz auf den Weg gebracht. Wie das Modell genau funktionieren soll, das weiß Rüdiger Becker.
Die Banken sollen ihre wertlosen Schrottpapiere loswerden, dafür frisches Geld bekommen und ihre Bilanzen bereinigen. Damit soll das Kreditgeschäft wieder in Gang kommen. Der heute im Kabinett verabschiedete Gesetzentwurf will sicherstellen, dass diese Rettungsaktion für das angeschlagene Finanzgewerbe nicht zulasten der Steuerzahler geht, betont Kanzleramtsminister Thomas de Maizière.
Diese Papiere hängen aber jetzt wie ein Klotz am Bein der Banken. Sie fressen Eigenkapital auf durch die ständig schlechter werdende Bewertung. Deswegen müssen wir die Banken von diesem Klotz am Bein befreien. Wir tun das nicht gerne, aber wir tun es. Allerdings müssen die Banken oder ihre Eigentümer dafür bezahlen.
Das Gesetz erlaubt den Banken, diesen Klotz am Bein in eine firmeneigene Zweckgesellschaft, die sogenannte Bad Bank, auszulagern. Gemeint sind damit zum Beispiel Finanzprodukte, die auf Entwicklungen an der Börse spekuliert haben. Diese Papiere werden nach einem komplizierten System bewertet. Für diesen Wert bekommen die Banken zur Entlastung ihrer Bilanzen neues Kapital in Form von Anleihen, für die der Staat garantiert. Die ausgelagerten Papiere verlieren aber in der Bad Bank weiter an Wert. Diese Verluste müssen die Banken gegenüber dem Staat ausgleichen. Sie bekommen dafür aber mehr Zeit. Sie können sie bis zu 20 Jahre lang in Raten abstottern. Wenn dann am Ende immer noch Geld fehlt, müssen die Altaktionäre der jeweiligen Bank so lange auf Dividenden verzichten, bis die Schulden bezahlt sind. Ob sich viele Banken auf diese Regelung einlassen, ist ungewiss, aber sie können nur profitieren. Davon ist Finanzminister Peer Steinbrück überzeugt.
Ich glaube, dass dieses Modell eine ganze Reihe von Vorteilen hat, in dem sehr komplizierten Dreieck einerseits zu einer Bilanzbereinigung beizutragen, zweitens die Steuerzahler zu schonen und insbesondere die Entspannung auf der Zeitachse für die Banken, die diese Probleme mit toxischen Papieren haben, doch so attraktiv ist, dass sie davon Gebrauch machen.
Einige SPD-Abgeordnete, aber auch Grüne und Linke bemängeln, dass die Banken nicht zu diesem Modell verpflichtet werden. Sie verweisen darauf, dass auch die Mittel aus dem schon länger bestehenden Bankenrettungsprogramm nur sehr zögerlich in Anspruch genommen werden. Die Bundesregierung befürchtet aber, dass eine solche Maßnahme einen zu starken Eingriff darstellt und rechtlich anfechtbar wäre, zumal sich das Modell gar nicht für alle Banken gleichermaßen eignet. Für die Sparkassen müsste eine andere Lösung gefunden werden. Für die Landesbanken aber, die Bad Banks am nötigsten brauchen, soll die Regelung im Prinzip gelten. Allerdings besteht der Bund darauf, dass sich diese Banken neu sortieren und ihre Zahl deutlich kleiner wird. Darüber soll mit den Ländern noch vor der Sommerpause eine Einigung erzielt werden. Dass irgendwann doch noch der Steuerzahler für die Verluste der Banken gerade stehen soll, glaubt Steinbrück nicht. Es sei denn, eine Bank geht pleite.
Wenn der Himmel runterfällt, sind alle Spatzen tot. Will sagen, wenn das Institut insolvent geht, dann sind dort Risiken für den Bundeshaushalt über die Soffin. Nur die ganze Operation gilt ja gerade der Zielsetzung, diese Institute nicht in die Insolvenz zu bringen.
Im Bundestag zeichnet sich für das Gesetz eine klare Mehrheit ab. Auch die FDP hat ihre Unterstützung zugesagt.
Wir haben es ja schon angedeutet, aus der deutschen Wirtschaft kommen heute erneut schlechte Nachrichten, auch vom angeschlagenen Autozulieferer Schaeffler im fränkischen Herzogenaurach. 4.500 Stellen stehen dort auf der Kippe. Die Konzernspitze will betriebsbedingte Kündigungen vorerst vermeiden. Ob das gelingt, steht allerdings in den Sternen. Die Mitarbeiter wurden heute auf Betriebsversammlungen über die Lage des Unternehmens informiert. Nora Kaltenbeck weiß mehr.
Am Ende der ersten Betriebsversammlung sind die Beschäftigten am Stammsitz Herzogenaurach ans Werkstor gezogen. Beunruhigende Zahlen hatten zuvor die Geschäftsleitung und die Unternehmenschefin Maria Elisabeth Schaeffler verkündet. Das Unternehmen muss 250 Millionen Euro pro Jahr an Personalkosten einsparen. Das entspricht 4.500 Stellen, die abgebaut werden müssten, so Unternehmenssprecher Detlef Sieverdingbeck.
Es geht hier nicht um Stellenstreichungen, die vorgesehen sind, sondern es geht darum, Personalkosteneinsparungen vorzunehmen, die notwendig sind, um das Unternehmen zukunftsfähig zu machen. Die Wirtschaftskrise hat natürlich auch Schaeffler erfasst. Wir haben im ersten Quartal Umsatzrückgänge von rund 25%. Diese Maßnahmen müssen wir ergreifen, um einfach unsere Kapazität auf die geringeren Umsätze und Auslastungen anzupassen.
Allerdings will Schaeffler betriebsbedingte Kündigungen vermeiden. Man will andere Möglichkeiten ausschöpfen. Die Gewerkschaften und der Betriebsrat wollen mit dem Unternehmen verhandeln, wie man denn das viele Geld einsparen kann, ohne dass Stellen wegfallen. Also Kurzarbeit verlängern, Altersteilzeit, Lohnverzicht, sagt Thomas Mölkner, Betriebsratsvorsitzender in Herzogenaurach.
Ich sehe das als Teilerfolg. Unsere Forderung ist ja überhaupt kein Personalabbau als Betriebsräte. Wir wollen hier keinerlei betriebsbedingte Kündigung. In der Versammlung wurde ja gesagt, die betriebsbedingte Kündigung sollen vermieden werden. Da ist der Weg jetzt aufgezeigt, wie man miteinander verhandelt, bis wann welche Verhandlungen fertig sein müssen.
Bis Ende Juli wollen sich beide Seiten da geeinigt haben. Sollte das gelingen und sollten beide Seiten die Millionen beim Personal sozialverträglich einsparen können, soll es sogar bis Ende Juni des nächsten Jahres keine betriebsbedingten Kündigungen geben. Uneingeschränkt gute Nachrichten gab es zumindest für die Auszubildenden. Dieses Jahr sollen alle nach der Lehre übernommen werden. Nach den Betriebsversammlungen waren bei vielen Beschäftigten von Schaeffler die Gesichter noch angespannt. Einige hatten Tränen in den Augen.
Ja, ich bin total erleichtert. Meine Mutter hat mir auch ein SMS geschrieben, die sei immer am Heulen. Und, also es ist total klasse.
Wenn man weiter darüber nachdenkt, in der Zukunft wird es weiterhin Probleme trotzdem gehen und Einsparmaßnahmen, die auch den einzelnen Mitarbeiter trotzdem ganz schön beschneiden, dass das schon noch zu Unruhen kommen wird.
Eine Rekordstrafe für Intel. Zu mehr als 1 Milliarde Euro hat die EU-Kommission den amerikanischen Chiphersteller verdonnert. Intel wollte demnach seine Konkurrenten mit illegalen Mitteln vom Markt drängen. Intel bleibt aber hart und will gegen die Strafe klagen. Katrin Brandt dazu aus Brüssel.
Es geht nur um die Verbraucher, betont EU-Kommissarin Neelie Kroes immer wieder. Weil Intel seine Stellung als Marktführer missbraucht habe, seien sie in ihren Wahlmöglichkeiten eingeschränkt worden. Die EU-Kommission wirft dem amerikanischen Chip-Hersteller vor, Wettbewerber wie etwa AMD gezielt vom Markt für Prozessoren verdrängt zu haben. Zum einen habe Intel den Herstellern von Computern Rabatte gewährt, wenn sie ihre Geräte ausschließlich mit Intel-Prozessoren ausgestattet hätten. Zudem habe das Chip-Unternehmen die Media Saturn Holding in den Jahren 2002 bis 2007 dafür bezahlt, dass sie nur noch Computer mit der x86-Architektur von Intel am Lager führte. Außerdem sorgte Intel wiederum durch Zahlungen dafür, dass Computerhersteller die Entwicklung von Rechnern mit Prozessoren der Konkurrenz zurückstellten. Damit sei nicht nur Wettbewerb, sondern auch Innovation verhindert worden, wirft die EU-Kommission dem Hersteller vor. Seit 2001 hat die EU Intel unter Beobachtung. Damals beschwerte sich der Konkurrent AMD über die Geschäftspraktiken des Unternehmens. Das Bußgeld von 1,06 Milliarden Euro ist ein neuer Rekord. Microsoft war 2008 zu einer Strafe von knapp 900 Millionen Euro verdonnert worden, weil das Unternehmen zu hohe Lizenzgebühren für die Weitergabe von Informationen gefordert hatte. Der französische Autoglashersteller Saint-Gobain hatte voriges Jahr ebenfalls knapp 900 Millionen Euro wegen illegaler Preisabsprachen zahlen müssen.
Informationen waren das von Katrin Brandt aus Brüssel. Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die Stärkung der Christen im Nahen Osten, Impulse für den Dialog der Religionen, das ist die eine Seite des Papstbesuches in Israel. Selten aber hatte eine Reise des Pontifex so viel politische Sprengkraft. Heute wurde das noch einmal deutlich, als Benedikt XVI. Von Jerusalem aus nach Bethlehem an den Geburtsort Jesu reiste. Dort wurde er ungewohnt deutlich und sprach sich für einen eigenen palästinensischen Staat aus. Der Papst im Westjordanland, ein Bericht dazu von Stefan Tröntle.
Selten hat Benedikt XVI. So klar Stellung bezogen wie heute. Auch wenn der Papst immer diplomatisch blieb, seine Botschaften waren klar. Schon bei der Begrüßung durch Präsident Abbas heute Morgen bekräftigte der Papst erneut seine Unterstützung für einen eigenen Palästinenserstaat und er sprach offen den Gazakrieg an. Anfang des Jahres waren bei der israelischen Militäroperation 1300 Menschen getötet worden. Der Papst verurteilte außerdem die Lebensumstände der Palästinenser.
Palestinians, like any other people,
Palästinenser haben wie alle anderen ein natürliches Recht zu heiraten, Familien zu gründen und Zugang zu Arbeit, Ausbildung und Gesundheitsfürsorge zu erhalten. Ich bete auch dafür, dass mit Hilfe der internationalen Staatengemeinschaft der Wiederaufbau rasch voranschreiten kann, wo immer Wohnhäuser, Schulen und Krankenhäuser beschädigt oder zerstört worden sind, insbesondere während der jüngsten Kampfhandlungen im Gazastreifen. Wohl auch als Zugeständnis an Israel richtete Benedikt XVI. Einen Appell an palästinensische Jugendliche. Diese sollten sich nicht von Bitterkeit und Groll überwältigen lassen. Habt den Mut, jeder vielleicht von euch verspürten Versuchung zu widerstehen, Gewalt anzuwenden oder terroristische Akte zu begehen. Anschließend wurde der Papst noch deutlicher. Bei seiner Ansprache im Aida-Flüchtlingslager fielen die Worte, auf die die Palästinenser gewartet hatten. Der Papst verurteilte die israelische Sperrmauer um die Palästinensergebiete und bezeichnete sie als krasses Mahnmal einer Pattsituation. In einer Welt, in der immer mehr Grenzen geöffnet werden für den Handel, für Reisen, für die Beweglichkeit der Menschen, für kulturellen Austausch, ist es tragisch zu sehen, dass noch Mauern errichtet werden. Er bete, so Benedikt XVI., für ein Ende der Feindseligkeiten, die den Bau dieser Mauer verursacht haben. Er sehne sich nach Frieden. Gut möglich, dass diese Sätze in Israel auf Kritik stoßen, insbesondere weil der Papst anschließend den Tag der israelischen Staatsgründung erwähnte, der sich morgen jährt. Hintergrund der Vertreibung der Palästinenser.
How much the people of this camp, this territories?
Wie sehr sehnen sich die Menschen in diesem Lager, in diesen Gebieten und in dieser ganzen Region nach Frieden? In diesen Tagen ist dieses Sehnen besonders schmerzlich und intensiv, da sie der Ereignisse vom Mai 1948 und der Jahre des immer noch ungelösten Konflikts gedenken, den diese Ereignisse nach sich zogen. Am Vormittag hat der Papst eine Messe auf dem Krippenplatz in Bethlehem gefeiert. Dort wurde er von etwa 8000 Menschen fahnenschwenkend und mit rhythmischen Benedetto-Chören begeistert gefeiert. Auch Christen aus dem Gazastreifen haben die Messe verfolgt, allerdings nur knapp 50. Den restlichen hatte Israel trotz Zusage die Einreisevisa verweigert. Vor seiner Rückreise nach Israel sagte der Papst in seiner Abschiedsrede, man wisse, dass Mauern nicht ewig bestehen blieben, allerdings müsse man auch die Mauern in den Herzen abreißen. Benedikt XVI. Besucht morgen Nazareth.
Der Papst begegnet den Palästinensern, das war ein Bericht von Stefan Tröntle. Am kommenden Montag beginnt in der Albertville-Realschule in Winnenden wieder der gemeinsame Unterricht, vorerst in einem Containerbau. Das Trauma des Amoklaufs von vor 2 Monaten ist dann wahrscheinlich nicht überwunden und die Debatte um das Waffenrecht ohnehin nicht. Schließlich ist Wahljahr. Die Koalition hat sich gestern Abend auf eine Verschärfung verständigt und will eine Neuregelung noch bis Ende des Monats ins Parlament einbringen. Bis dahin wird sie sich eine Menge Kritik von Kriminalbeamten und Waffenfreunden anhören müssen, aber auch von den Angehörigen der Opfer von Winnenden. Lioba Berrelmann informiert.
Der Streit dreht sich vor allem darum, dass Waffenbesitzer demnächst unangemeldet überprüft werden sollen, ob sie ihre Waffen sicher aufbewahren.
Wir verraten sicherlich kein Betriebsgeheimnis, wenn wir sagen, es gibt nicht unerheblichen Widerstand von den betroffenen Kreisen,
sagt Wolfgang Bosbach, stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion. Dennoch, die verdachtsunabhängigen Kontrollbesuche seien notwendig.
Bisher war es so, man hat eine Kaufpreisquittung vorgelegt für den Kauf eines Waffenschrankes. sagt aber jetzt nicht besonders viel darüber aus, ob sich die Schusswaffen auch tatsächlich dauersicher verwahrt im Waffenschrank befinden und ob es den Waffenschrank nach einem Jahr an dieser Stelle noch gibt. Und deswegen machen solche Kontrollen nur Sinn, wenn sie unangemeldet erfolgen.
Man könne den Kontrolleuren auch den Zutritt verweigern.
Schwiegermutter wird 80, die ganze Familie ist hier, Kinder toben herum. Können Sie nicht noch mal zu einem anderen Zeitpunkt wiederkommen?
Etwas anderes sei es, wenn jemand sich beharrlich und ohne triftigen Grund weigere, seine Waffen vorzuzeigen.
Dann wird geprüft, ob die Zuverlässigkeit des Waffenbesitzers noch gegeben ist oder nicht. Und wir sind der festen Überzeugung, dass der weit überwiegende Teil der Jäger und Sportschützen mit dieser Vorschrift gut leben können.
Gerade mit Blick auf den Amoklauf von Winnenden, bei der der Täter die Waffe seines Vaters benutzte, seien die Änderungen nötig, meinte Fritz Rudolf Körper, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion.
Ich sage jetzt einmal, wäre die Waffe ordnungsgemäß aufbewahrt worden, wäre der Griff zur Waffe zumindest nicht so leicht gewesen.
Den Hinterbliebenen der Opfer des Amoklaus von Winnenden gehen die geplanten Verschärfungen im Waffenrecht nicht weit genug. Waffen hätten in Privathaushalten nichts zu suchen. Großkalibrige Waffen sollten Privatpersonen generell verboten werden, forderte Hardy Schober, Vater einer ermordeten Schülerin. Die Regierung plant, den Umgang mit großkalibrigen Waffen in Vereinen erst ab 18 zu erlauben. Nicht mehr ab 14. Der Bund deutscher Kriminalbeamter sprach von einem Kniefall vor der Waffenlobby, ebenso die grüne Parteivorsitzende Claudia Roth.
Es muss entwaffnet werden. Es kann doch nicht sein, dass 10 Millionen Waffen in Privathaushalten legal sind. Von den Illegalen mag ich gar nicht zu sprechen.
Für die Besitzer illegaler Waffen plant die Regierung eine Amnestie, wenn sie sie abgeben. Spiele wie Paintball oder Laserdome, die das Verletzen und Töten von Menschen simulieren, sollen verboten werden. Dagegen wiederum wehrt sich die Linkspartei, deren innenpolitische Sprecherin Ulla Jelpke erklärte, die Regierung greife in unzulässiger Weise in die Freizeitgestaltung der Bürger ein.
Soweit Leoba Werrellmann aus Berlin. Lebenslang für die Haupttäter, hohe Haftstrafen für die Mittäter. Mit harten Schuldsprüchen hat das Landgericht Stade heute den Mammutprozess um das Blutbad in einem China-Restaurant beendet. Das Urteil über den siebenfachen Mord in Sittensen in Niedersachsen ließ über 2 Jahre auf sich warten. Thomas Stahlberg informiert.
Lebenslänglich wegen Mordes für den Todesschützen, lebenslänglich wegen Mordes für seinen Bruder, den Wortführer im Blutbad. Beim Todesschützen stellte das Gericht darüber hinaus die besondere Schwere der Schuld fest. Er hat nach 15 Jahren somit nicht die Chance, wieder freizukommen, sondern erst Jahre später. 14 Jahre Haft für den dritten Mann, der mit im Restaurant war, wegen schweren Raubes mit Todesfolge. Der Fluchtwagenfahrer und der Tippgeber müssen für rund 5 Jahre wegen Beihilfe zu schwerem Raub ins Gefängnis. Die Menschen in Sittensen sind froh, dass mehr als 2 Jahre nach der Tat endlich ein Urteil gefallen ist.
Hat ja lange genug gedauert, ne? Also von daher wird ja mal Zeit, dass da irgendwas passiert und dass da mal ein Ende geschlossen wird, ne? Die Beweisaufnahme und so, dass das so lange gedauert hat, das hat mich schon sehr gewundert, ne?
Ja, es hat mich ein bisschen gewundert, warum das so lange gedauert hat. Eigentlich hätte das ein bisschen schneller gehen müssen, wenn man schon meint, dass man welche gefunden hat.
Dass die Täter in dem Maße schuldig sind, sah schon die Staatsanwaltschaft als erwiesen an. Unter anderem hatten die 5 Angeklagten auch Teilgeständnisse abgelegt. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Frank Reh.
Die 3 waren im Restaurant und haben im bewussten und gewollten Zusammenwirken diese Tötungshandlung begangen. Dann ist es nicht entscheidend, wer geschossen hat, weil eben diese Handlung den anderen zugerechnet wird.
Den Verurteilten droht jetzt, wenn auch eher langfristig, die Abschiebung in ihr Heimatland Vietnam. Landgerichtssprecher Björn Kaufert.
Ist es durchaus möglich, dass nach einer Verurteilung ein Angeklagter abgeschoben wird? Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, eine Strafe auch im Heimatland zu verbüßen, wobei in aller Regel zunächst eine Verbüßung in Deutschland erfolgt und dann erst die Abschiebung sich anschließt. Also natürlich könnte keiner abgeschoben werden, wenn ihm in seinem Heimatland wegen dieser Tat eine nochmalige Verurteilung und zwar zur Todesstrafe drohen würde. Aber das ist im Augenblick völlig offen.
Der Prozess hat 107 Verhandlungstage gedauert. Den Verurteilten wurden die Kosten des Verfahrens aufgebrummt. Die, so Gerichtssprecher Kaufert, werden sie aber nie zahlen können, sodass der Steuerzahler einspringen muss.
Wir können bislang lediglich eine grobe Schätzung vornehmen. Und diese Schätzung geht dahin, dass wir allein für die Verteidiger, die Nebenklägervertreter, die Dolmetscher und die Zeugen ungefähr 1,5 Millionen Euro aufgewendet haben. Dieser Betrag wird ganz sicherlich noch steigen, weil viele Verteidiger beispielsweise ihre Abrechnung noch nicht abschließend vorgelegt haben. Wir müssen also damit rechnen, dass allein diese wenigen Positionen ungefähr die Kosten auf 1,7, 1,8 Millionen bringen werden.
Die Verteidiger hatten schon im Vorfeld angekündigt, Revision einzulegen. Darüber muss nun in den kommenden Monaten der Bundesgerichtshof entscheiden.
Soweit Thomas Stahlberg. Und nun zu einem ganz anderen Thema. Es ist eine äußerst schwierige Lage, in der sich werdende Eltern befinden, vor einer möglichen späten Abtreibung. Und eine solche Entscheidung bewegt Mütter und Väter meist dann, wenn eine schwere Behinderung des Babys zu erwarten oder das Kind vielleicht gar nicht lebensfähig ist. Sogenannte Spätabtreibungen nennen Juristen Abbrüche nach der 23. Schwangerschaftswoche. Das Parlament hat heute über eine Reform des Paragraphen 218 beraten, die Spätabtreibungen vorbeugen soll. Zwei konkurrierende Gesetzentwürfe standen zur Abstimmung. Beide wollen eine bessere Beratung der Schwangeren. Das kann man zunächst einmal sagen. Bettina Altenkamp beobachtet für uns das Geschehen heute im Parlament. Debattiert hat man schon. Jetzt ist man gerade dabei abzustimmen. Kann man denn abschätzen, wie diese Abstimmung zwischen den beiden Gesetzentwürfen ausgehen wird?
Ja, eine erste Abstimmung ist schon abgeschlossen. Es läuft darauf hinaus, dass sich ein gruppenübergreifender Antrag durchsetzen wird. Davon gehen wir hier alle aus. Nämlich der sagt, wir müssen mehr Beratung machen. Wir müssen den Arzt auch stärker in die Pflicht nehmen. Und insgesamt kann man sagen, es war eine sehr ruhige, eine sehr freundliche Debatte, weil jedem klar war, wir reden hier über eine ethisch schwierige Frage. Christel Humme hat es in der Debatte auf den Punkt gebracht.
Wir haben heute zu entscheiden, welche Art von Regelungen wir für emotionale Grenzsituationen in einer Vielzahl trauriger Einzelschicksale treffen wollen.
Und immerhin, über diese Regelung ist ja schon lange debattiert worden. Schon seit 2005 will die Große Koalition oder will das Parlament da etwas auf den Weg bringen. Nun sieht es danach aus, dass die Frau, wenn sie erfährt, dass ihr Kind möglicherweise nicht lebensfähig ist oder schwer behindert zur Welt kommen wird, also zu einem Zeitpunkt, wo die Schwangerschaft bereits weit fortgeschritten ist, sie 3 Tage Bedenkzeit bekommt. Der Arzt erklärt ihr, gibt ihr die schlimme Diagnose und sie muss dann mindestens 3 Tage warten, bevor sie sich überhaupt für einen Abbruch entscheiden kann.
Warum war es eigentlich nötig, diese Regelung über die Spätabtreibung noch mal zu präzisieren?
Weil diese Spätabtreibung, Abtreibung nach der 12., im Regelfall von Spätabtreibung spricht man aber meistens nur nach der 22. Schwangerschaftswoche, seit 1995 keine Bedenkzeit und auch keine Beratungspflicht vorsehen. Also die, anders als die normalen Schwangerschaftsabbrüche, die ja klar geregelt sind, bis zur 12. Schwangerschaftswoche, gibt es da keine Beratungspflicht. Und diese 3-tägige Bedenkzeit, die sonst auch immer vorgesehen ist, fällt da ganz raus. Und da hat man gesagt, wir müssen da rangehen, wir müssen vor allen Dingen die Zahl der Spätabtreibungen verringern. Wir müssen den Frauen in dieser Konfliktsituation wirklich Hilfe an die Hand geben. Und da wurde halt darüber gerungen, was der beste Weg ist. Ob Beratungspflicht oder einfach nur ein größeres Beratungsangebot. Ob eine Bedenkzeit vorgegeben werden muss in einer starren Fristenform oder ob das freier geregelt werden soll. Und jetzt läuft es darauf hinaus, man wird den Arzt deutlich stärker in die Pflicht nehmen. Er muss die Frau darauf hinweisen, dass sie psychosoziale Beratung auch in Anspruch nehmen kann in dieser Konfliktsituation. Er muss die Frau auch im Zweifel an eine psychosoziale Beratungsstelle vermitteln.
Vielen Dank erstmal, Bettina Altenkamp, für diese Informationen. Wir werden dann in den kommenden Informationssendungen Ihnen mitteilen können, wahrscheinlich, wie die Abstimmung ausgegangen ist. Herzlichen Dank dafür. Zu unserem letzten Thema, Opel und Fiat. Italienische Gewerkschaftsvertreter sind nämlich heute zu einem Spitzentreffen zur IG Metall nach Frankfurt gereist. Vor einer möglichen Übernahme des angeschlagenen Autobauers Opel durch Fiat wollten die Arbeitnehmervertreter ihr weiteres Vorgehen abstimmen. Roman Warschauer dazu.
Im Hinblick auf einen möglichen Einstieg des italienischen Autobauers Fiat bei Opel haben sich Vertreter der IG Metall, des Opel-Betriebsrats und der italienischen Gewerkschaften in Frankfurt zu einem Arbeitsgespräch getroffen. Die Arbeitnehmer wollen gemeinsame Strategien entwickeln, um einen möglichen Arbeitsplatzabbau sowie Werksschließungen zu verhindern. Sabine Maaßen, Opel-Aufsichtsratsmitglied der IG Metall, betonte, es solle keinen Standortwettbewerb geben. Man wolle ein rotes Telefon zwischen den Gewerkschaften einrichten. Ihr Kollege von der italienischen Gewerkschaft FIOM CGL sprach von gemeinsamen Aktionen. Dazu schlage man eine Arbeitsgruppe auf europäischer Ebene unter Einbeziehung der Europäischen Union vor. Opel-Gesamtbetriebsratschef Franz wies darauf hin, dass sich Fiat bisher nicht an dem offiziellen Investorenverfahren beteiligt habe. Trotzdem sieht er den Konzern weiterhin als den wahrscheinlichsten Investor. Man müsse global zusammenarbeiten, um den Verlust von bis zu 18.000 Arbeitsplätzen zu verhindern. Nächste Woche wollen sich die Arbeitnehmervertreter mit ihren Kollegen in Österreich treffen. Dabei soll es um ein mögliches Engagement des kanadisch-österreichischen Autozulieferers Magna gehen.
Das Echo des Tages am 13. Mai 2009. Am Mikrofon verabschiedet sich Bettina Nutz.